Marienroth Podcast, powered by Landau Media.
Eigentlich hätte das Jahr 2019 für das Team hinter dem Medienstartup Buzzard ganz anständig zu Ende gehen können. Man hatte mit dem eigenen Prototypen und einer Crowdfunding-Kampagne über 170.000 Euro eingenommen und sah sich für 2020 gut finanziert. Doch im Dezember passierte dem jungen Startup das, was man wohl einen Super-GAU nennen könnte. Man geriet über den eigenen Prototypen in die Kritik, die sich deutlich im politischen Raum abspielte. Das Team hinter Buzzard möchte den Horizont seiner Nutzerinnen und Nutzer bei der persönlichen Wahrnehmung von Meinungen aufbrechen und erweitern. So will man Perspektiven von links bis rechts bieten, heißt es. Allein dieser Satz birgt zumindest Konfliktpotenzial. Die Kritik gegenüber Buzzard sah insbesondere einen Punkt als problematisch. Innerhalb des Medienangebots wurden demnach seriöse Publikationen mit einer ordentlichen Redaktion, mit durchaus fragwürdigen bzw. rechten Blogs ohne ordentliche Redaktion gleichgesetzt. Eine Folge der Kritik war unter anderem die Distanzierung von einigen namhaften Unterstützerinnen und Unterstützern, aber auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Am 19. Mai 2020 will man nun eine News-App für Perspektivenvielfalt launchen. Im Vorfeld dessen sprach ich mit einem der Buzzard-Gründer, Dario Nassal, über die Kritik und ob und wie sie dem Team genutzt hat. Nebenbei erfuhr ich auch noch vom Umzug von Leipzig nach Berlin und was die Bundeshauptstadt für Vorteile bieten kann. Zum Einstieg hat mich aber erst einmal Darios persönlicher Weg in den digitalen Journalismus und die Entstehungsgeschichte von Buzzard interessiert.
Buzzard ist aus einer Idee während meiner Studentenzeit entstanden. Also ich habe gemeinsam mit meinem Mitgründer Felix Friedrich Politikwissenschaften studiert. Wir haben auch beide als Nachwuchsjournalisten gearbeitet für verschiedene Zeitungen. Ich war am Anfang bei der Lokalzeitung, bei der Stuttgarter Zeitung, wo ich ursprünglich herkomme, dann auch beim Hochschulradio und diese ganzen Stationen durchlaufen. Und wir haben uns immer wieder gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, viele verschiedene Medienstimmen schneller im Überblick zu sehen, auch viele verschiedene Meinungen schneller im Überblick wahrzunehmen, weil wir eben fanden, es ist echt schade, weil jeder hat irgendwie so ein bisschen seine Lieblingszeitung oder jeder kennt es auch mittlerweile in den Feeds, dass man irgendwie viele Stimmen sieht, denen man zustimmt, was Freunde teilen, was man geliked hat. Alles, was darüber hinausgeht, was außerhalb dieser eigenen Bubble passiert, muss man eben immer extra suchen und das machen viele Leute nicht. Und wir haben uns halt gefragt, es wäre doch echt total toll, wenn es eine Plattform gäbe, wo man diese ganzen anderen Stimmen schnell und einfach findet und wo man dahingehend einen neuen Medienkonsum sich angewöhnen kann und auch neuen Zugang zur Medienwelt bekommt. Und ja, haben wir nachgeschaut und das gab es nicht. Haben dann angefangen, Leuten von dieser Idee zu erzählen und viele fanden die Idee sehr gut, obwohl sie eigentlich sehr einfach ist oder vielleicht auch gerade deshalb. Und so hat das Ganze angefangen. Und wir haben dann einfach gesagt, wir haben nicht gesagt, wir wollen ein Unternehmen gründen, aber wir dachten einfach, das ist eine coole Idee, lass uns mal versuchen, daraus eine Plattform zu machen und das aufzubauen. Und Stück für Stück wurde dann daraus Buzzard als Medienstartup, weil wir irgendwann begriffen haben, okay, das Ganze ist nicht nur eine Plattform, sondern es ist dann auch eine Unternehmung, wenn man sowas startet.
Kannst du bitte mal umreißen, wie da sozusagen das Startup dahinter aussieht? Also was ist sozusagen euer Geschäftsmodell? Vielleicht einfach so für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht ganz genau wissen, was Buzzard ist.
Ja, absolut. Buzzard ist ein Journalismus-Startup. Wir finanzieren uns als Online-Medium über die Community. Das heißt, wir haben eine Community aus zahlenden Leserinnen und Leser, die ein monatliches Abo zahlen, 5 Euro im Monat. Damit finanzieren sie unsere Redaktion und uns als kleines, junges Team, das eben daran arbeitet, jeden Tag über 1.700 Quellen zu sichten und daraus viele verschiedene Perspektiven zu destillieren zu aktuellen Themen. Unser Team besteht jetzt nach dieser erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne aus insgesamt 8 Leuten, die täglich daran arbeiten. Das sind eben einerseits Felix und ich als Gründer, aber auch als Redaktionsmitglieder. Und wir haben zusätzlich einen festangestellten Redakteur und dann jeweils pro Tag immer noch 3 feste, freie Redakteurinnen und Redakteure, die mit in der Redaktion sitzen und mit uns gemeinsam Perspektiven auswählen und zusammenfassen und journalistisch einordnen. Dann haben wir noch 2 Stellen im Bereich Social Media Marketing. die als halbe Stellen in Social Media Redaktion arbeiten und eben daran arbeiten, das Ganze, was wir tun, an die Community zu kommunizieren, aber eben auch neue Leute darauf aufmerksam zu machen, was wir mit Buzzard machen, weil wir natürlich nur dann überleben können, diese Idee überhaupt tatsächlich eine breite Öffentlichkeit tragen können, wenn wir uns darauf fokussieren, auch die Idee zu kommunizieren.
Und wenn wir uns das mal anschauen, was bekomme ich als Leser? Am 19. Mai ist mein letzter Stand. Werdet ihr sozusagen mit der App dazu starten und sozusagen, ja, den großen Launch machen nach doch einer schönen, wie ich finde, selbst als Medienmacher, nach einer schönen, langen, gut zweijährigen Testphase, was bekomme ich und wie ist das, wenn ihr auf andere Medien verlinkt? Muss ich da nochmal ein extra Abo haben oder wie läuft das dann?
Wir sehen uns ein bisschen als Service, der ein bisschen funktioniert wie Blinkist, falls es einige Hörerinnen und Hörer kennen für News. Das heißt also, man bekommt durch ein Buzzard-Abo zu 3 Themen am Tag, von Montag bis Freitag zum Feierabend, viele verschiedene Medienperspektiven im Überblick. Das heißt, man sieht, was verschiedene Medienstimmen dazu sind und bekommt eine Kurzzusammenfassung, eine journalistische Einordnung zu all diesen verschiedenen Medienstimmen. Das heißt also, man braucht nicht 5 Zeitungen quer zu lesen, man kann das Buzzard-Abo nutzen und sieht dann, was sagt die Süddeutsche Zeitung, was sagt die Taz, was sagt vielleicht die New York Times, aber zusätzlich auch, was sagen Blogger, Bloggerinnen aus anderen Ländern, was sagen Wissenschaftler zu aktuellen Themen. Diesen Überblick bekommt man eben immer zum Feierabend, 5-mal die Woche.
Du hast das schon so ein bisschen anklingen lassen, ihr wollt da relativ breit sein und es geht im Prinzip auch darum, den Blick auf verschiedene Meinungen zu finden. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, es geht von links bis rechts und wenn wir da direkt anknüpfen, dann war ja entweder während oder im Nachgang der Crowdfunding-Kampagne, seid ihr ja hart in die Kritik geraten, unter anderem, weil es das Gefühl bei vielen Leuten gab, ihr würdet, naja, sagen wir es in dem Fall, recht rechte Meinungen aus Blogs gleichsetzen mit Beiträgen aus ja, Medien, die tatsächlich eine seriöse Redaktionsarbeit dahinter tun. Ist dem dann auch so oder wird das sozusagen neu aufgebaut? Und wie kann man sich dieser oder wie habt ihr euch dieser Kritik gestellt und was habt ihr daraus für Konsequenzen gezogen?
Genau, also im Dezember gab es Kritik an unserer Quellenauswahl während der Prototypphase, bezog sich vor allem auf 2 spezifische Quellen, nämlich einmal Politically Incorrect, was ein rechtsextremer Blog ist, und auch die Verlinkungen zu Journalistenwatch, der auch in der rechtsextremen Szene ist. Uns wurde auch kritisiert, dass wir in einer Debatte Russia Today hatten. Das heißt, also es gab gewisse Quellen, die wir im Prototyp verlinkt haben, weil unser Ansatz war eben zu sehen, wir wollten zeigen, was in diesen Filterblasen los ist und damit nicht darstellen, dass diese Quellen irgendwie gleichwertig sind wie jetzt einem ausführlich recherchierten Beitrag, zum Beispiel in der New York Times oder so etwas. Aber ich denke, die Kritik war wichtig und richtig in dem Fall, denn wir haben nun mal ein Format, wo es um Meinungsbildung geht und uns ist klar geworden, es ist extrem wichtig, nicht nur die Texte genau zu scannen, die wir uns anschauen, sondern eben auch die Medien, die dahinter stehen und journalistische Mindeststandards aufzusetzen, nach denen wir Medien auswählen. Das haben wir jetzt also nach der Kritik im Zusammenspiel mit unserer Community, aber auch mit dem journalistischen Beirat und Medienexperten, die das Projekt begleiten, haben wir diese Kriterien festgesetzt. Anhand der Kriterien werden wir in Zukunft transparent vorgehen. Das heißt, wir haben ein Set aus über 1700 Quellen, die wir jetzt vor dem Start geprüft haben. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir zu diesen Quellen eben 3 Stapel machen. Ne? Es gibt einmal Medien, die schauen wir uns an, von denen wir denken, die kann man bedenkenlos für Meinungsbildung empfehlen. Das sind dann eben große Medienhäuser wie die FAZ, wie die Süddeutsche Zeitung, aber auch Magazine wie zum Beispiel netzpolitik.org oder auch internationale Quellen wie Foreign Affairs. Und dann gibt es Medien, die schauen wir uns nicht an, aus den eben gerade genannten Gründen, weil das eben die grobe Mindeststandards verletzt werden. Da hissen wir eine rote Flagge sozusagen, sagen, okay, diese Medien sind einfach zu extremistisch und führen nicht dazu, dass wir einen demokratischen Diskurs führen können und stärken den nicht, sondern schwächen ihn eher. Und dann gibt es Medien, da ist es wichtig, genau hinzuschauen. Das sind Medien, die zwar durchaus problematische Inhalte veröffentlichen, die aber trotzdem sehr wichtig sind, um die Meinungsbildung in einem Land zu verstehen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Fox News. Ja. Da ist sicherlich nicht jeder Beitrag empfehlenswert. Es gibt aber Debatten, wenn man jetzt über Trump in den USA spricht, da ist es vielleicht wichtig, auch zu verstehen, wie dieses Medium, was einfach Millionen Leser hat, Leserinnen hat, argumentiert. Aber da ist es eben wichtig, genau hinzuschauen und das genau einzuordnen, also genau zu prüfen, werden die Fakten, die da genannt sind, sind die richtig? Klassischer Fall bei Fox News, oft geht es um falsche Informationen. Das heißt, da ist dann unsere Aufgabe als Redaktion besonders wichtig, die einzuordnen. Genau, und so wollen wir in Zukunft vorgehen, dass wir eben sagen, es ist extrem wichtig, diese Medien akribisch zu prüfen und sehr genau einzuordnen. Es hat uns aber nochmal den Impuls gegeben, diese Kritik darauf ganz besonders zu achten und da in Zukunft eben diese Kriterien aufzustellen, was ich glaube sehr gut ist.
Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Webseite auch die Option für Schülerinnen und Schüler, dass die über eine Patenschaft sozusagen mehr oder weniger kostenlos an ein Abo bei euch kommen können. Einer meiner beiden Söhne ist 12. Das heißt, der kommt genau in dieses Alter rein, wo Medien eine deutlich höhere Relevanz in der Nutzung bekommen. Gleichzeitig natürlich inzwischen auch sowas wie YouTube und Co. Spannend sind, darüber hinaus aber auch problematisch. Also wir haben früher vorm Fernseher gesessen und da haben im Zweifel durchaus auch Medienprodukte konsumiert, die nicht so super toll vielleicht waren, aber sie waren kuratierter, da steckte eine Redaktion dahinter, die eine Auswahl getroffen hat, etc. pp. Bei YouTube ist das Problem, der Algorithmus schlägt irgendwas vor und es ist relativ schnell erwiesen, dass man dort zügig in Inhalte abdriften kann, die auf jeden Fall fragwürdig sind. Nutzt ihr selber auch Algorithmen? Und die zweite Frage, die ich mir da auch parallel zustelle, ist, wie wird das bei den Teens und Kids gemacht? Also kriegen die dann eine besondere Auswahl? Sieht da die Einordnung anders aus?
Das Schulprojekt startet im neuen Schuljahr ab August jetzt diesen Jahres. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das Schulprojekt, weil wir eben in einer Zeit leben, wie du auch beschrieben hast, in der es das klassische Gatekeeping ja nicht mehr gibt. Im Internet sind theoretisch alle Informationen abrufbar. Kinder und Jugendliche informieren sich in den seltensten Fällen so, dass sie sagen, so Papa, ich gehe jetzt die Tagesschau mir anschauen, sondern eben oft so, dass sie, wie du auch gesagt hast, über YouTube ein Video sehen, was ein Freund empfohlen hat und dadurch ein anderes Video vorgeschlagen bekommen, dann schauen sie das an und kommen immer weiter in diese Echokammern rein und sehen eben gar nicht mehr, dass das vielleicht eine absolute extravagante Verschwörungstheorie ist und die überhaupt nicht im Kontext steht zu dem herkömmlichen Wissenskanon, der da zu diesem Thema eben existiert. Deshalb glauben wir, es ist extrem wichtig, gerade in der Medienbildung, dass Menschen früh schon lernen, sich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen, früh lernen, Debatten differenziert zu betrachten und zu sehen, dass es eben zu vielen verschiedenen Themen verschiedene Narrative gibt, aber eben auch, dass das stattfindet durch eine Redaktion, wie wir sie sind, die Quellen prüft und einordnet. Und um auf den zweiten Teil der Frage zu sprechen zu kommen, genau, wir aus dem Grund haben wir jetzt auch nochmal vor dem Start akribisch diese Quellen, den Quellenkatalog, den wir als Basis nehmen, durchsucht und geprüft. Wir gehen nicht mit einem Algorithmus vor, sondern wir schauen uns die Themen an, wir scannen, welche Artikel zu diesen Medien veröffentlicht werden über RSS-Reader, also über Programme, die quasi wie E-Mail-Programme funktionieren, wo man diese ganzen Beiträge im Überblick sieht, über Suchoperatoren, aber wir machen das händisch als Redaktion und ordnen das dann ein, entscheiden anhand unserer Kriterien, die transparent sind, welche Beiträge am Ende in so eine Auswahl reinkommen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass bei YouTube eben nicht Redakteure sitzen, die sich sagen, okay, zum Thema 11. September sind die Beiträge wahrscheinlich spannend, um dieses Thema zu verstehen, sondern das ist ein Algorithmus, der vor allem darauf reagiert, wie reißerisch die Überschriften sind und wie oft die geklickt werden und ob du schon ähnliche Inhalte angeklickt hast. Und deswegen glauben wir, dass es sehr wichtig ist, das Schulprojekt zu starten. Wir werden auf jeden Fall vor dem Start, da wir auch mit Pilotschulen arbeiten werden, nochmal gesonderte Editionen erstellen. Aber das Grundprinzip, denke ich, ist gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, extrem wichtig. Für Jugendliche.
Nun macht ihr das Thema Meinung quasi zum Geschäftsmodell, um es mal ganz plump zu sagen. Gibt es dann sozusagen auch Meinungsaustausch innerhalb dieser Community oder ist das dann eher etwas, was Leute vielleicht für sich auf anderen Plattformen machen?
Ja, um es nochmal kurz richtig zu fassen, vielleicht, es geht uns nicht nur um reine Meinungen, also nicht nur um Leitartikel im klassischen Sinne, sondern man findet auf Buzzard auch Analysen, Reportagen, Lösungsansätze, die Diskussion von neuen alternativen Gesellschaftsmodellen, von Utopien. Also es geht uns viel um so tiefergreifende Analysen, Einschätzungen. Genau, aber das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Also für uns ist Buzzard keine Einwegstraße, sondern es ist von Anfang an so, dass die Community einen sehr engen Austausch ist mit uns. Sie können mitentscheiden, welche Features kommen. Wir stellen immer wieder Umfragen, welche Themen spannend sind, welche Perspektiven vielleicht fehlen. Da sind wir in engem Austausch. Wir haben aber jetzt festgestellt in der App-Entwicklung, dass wir uns eben Schritt für Schritt konzentrieren müssen, Features einzuführen und nicht alle Features auf einmal bringen können. Deswegen ist jetzt in der ersten Version geht es vor allem darum, sich zu informieren. Gibt es vor allem Features, um eben diese Tagesthemen zu lesen. Man kann dann gewissen Debatten auch folgen und sich spezifisch zu besonderen Debatten informieren, die einen selbst interessieren, auch längerfristig. Und in Zukunft wollen wir dann zusätzlich Interaktionsfeatures machen, sodass die Community irgendwann selber auch Artikel vorschlagen kann, dass man, wir führen dann so einen Aha-Effekt-Button ein, dass man statt einem Like-Button eben sich speichern kann, wann war das ein Moment, der mich irgendwie rausgebracht hat aus meiner Filterblase, der meinen Horizont erweitert hat und sich diese Artikel abspeichern, kann auch abstimmen über die Debatten. Also es kommt alles in Zukunft, aber unser Fokus ist jetzt vor allem erstmal die Information, weil wir eben glauben, dass die Medien, die wir konsumieren, unser Weltbild prägen und das wiederum fundamental ist oder auch entscheidend darüber ist, wie wir denken und wie wir dann handeln politisch.
Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass ihr nicht mehr in Leipzig vermutlich sitzen werdet, sondern dauerhaft nach Berlin kommen werdet. Als Berliner begrüße ich das natürlich sehr, aber vielleicht kannst du es mal kurz erklären, warum ihr diesen Weg nach Berlin jetzt gemacht habt.
Ja, wir haben in Leipzig sind in Leipzig mit der Idee gestartet. Das war ganz am Anfang unserer Reise, als Felix und ich gerade mit dem Masterstudium fertig waren. Wir hatten, wie gesagt, keinen Verlag im Hintergrund, kein Finanzier, deswegen haben wir selber gejobbt und von diesem Geld eben angefangen, Buzzer zu machen. Und da haben uns viele empfohlen, nach Leipzig zu gehen, weil es eine Stadt ist, in der man günstig wohnen kann, in der es aber trotzdem auch viele Start-ups gibt und die Stadt ist, die im Aufbruch ist, wo viele junge Menschen Lust haben, so ein Projekt, Teil eines solchen Projekts zu sein. Deswegen war das perfekt für diese Anfangsphase für uns, die Idee dort umzusetzen. Und ich persönlich mag Leipzig sehr als Stadt. Allerdings ist Berlin für uns langfristig auf jeden Fall der beste Standort, weil wir einfach ein Medien-Startup sind zu politischen Themen und Berlin eben sowohl medientechnisch als auch politisch gesehen einfach der wichtigste Ort ist in Deutschland und das größte Teil unseres Mediennetzwerks auch in Berlin ist. Von daher haben wir uns jetzt entschieden, durch die Crowdfunding-Kampagne haben wir jetzt eine längerfristige Finanzierung, zumindest jetzt fürs erste Jahr. Und das kann bedeuten, dass wir jetzt auch in den Folgejahren eben mit der Redaktion an einem Ort arbeiten werden. Und dann ist Berlin auf jeden Fall der beste Standort dafür, einfach strategisch gesehen.
Du hast es am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Ihr habt Social Media Marketing Leute direkt mit an Bord genommen. Wie wollt ihr denn in Zukunft sozusagen neue Leserinnen und Leser um euch scharren?
Ja, also wir sind natürlich keine große Firma mit einem riesen Werbebudget. Deshalb ist es natürlich für kleine Indie-Medien wie auch uns immer schwierig, aufmerksam darauf zu machen, was man eigentlich macht und überhaupt, dass Leute überhaupt davon erfahren, dass es das gibt. Wir haben in der Crowdfunding-Kampagne echt ganz gut rausgefunden, liebe Leute, erreichen. Und wichtiger Teil ist dabei eben Social Media, dass Leute irgendwie Inhalte teilen, die sie spannend finden. Und auch die Community selbst. Wir freuen uns immer wieder, dass viele, die in der Community sind, das weiterempfehlen. Und werden da auch bewusst noch mehr Anreize schaffen, dass man eben auch ein Abo gewinnt, wenn man es weiterempfiehlt und so weiter. Also dass dieser Mechanismus gut funktioniert. Das sind so für uns sehr wichtige Punkte. Und in Zukunft wollen wir auch Kooperationen wieder eingehen mit größeren anderen Medienmarken, für die wir dann zum Beispiel auch Formate produzieren oder in Kooperation mit denen Formate machen auf Basis unserer Recherchen. Das ist für uns auf jeden Fall auch mal eine gute Möglichkeit. Ja.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, Dario.
Ja, vielen Dank, Jens. Danke für dieses Gespräch.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.